Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Ich bin Alexander Klar.
Und lieber Alexander, wir wollen uns beschäftigen in dieser Woche und der nächsten Woche, und da freue ich mich sehr, über etwas, ohne das Hamburg nicht vorstellbar wäre, nämlich
Wasser.
Ich dachte eigentlich, wir wollen reden über den Hamburger Hafen. Sehr und gut. Da bin ich gespannt mal, was du sagst, eigentlich der Hamburger Hafen in der Kunst, in der Kunsthalle. Spielt er eine große Rolle, eine kleine Rolle? Was für eine Rolle spielt er?
Er spielt eine Rolle, definitiv, also auch in sehr vielen bildlichen Wiedergaben. Also unter anderem sprechen wir über eine. Tatsächlich hat Hamburg auch gerne maritim gesammelt. Der Hafen spielt auch insofern eine Rolle, fast unterbewusst, weil unsere holländische Sammlung hat mit dem Handelsweg zu tun, der uns vor uns liegt. Und die größten, stärksten und besten Verbindungen waren logischerweise mit Holland, 15., 16., 17. Jahrhundert. England kam, glaube ich, später dann dazu. Und das schlägt sich in der Sammlung nieder. Also unsere fantastische Niederländersammlung hat ganz schlicht damit zu tun, dass hanseatische, hamburgische Kaufleute das gerne erwarben auf dem niederländischen Kunstmarkt.
Kannst du sagen, wie viele Bilder ihr habt, die sich im Wesentlichen mit dem Hafen beschäftigen?
Die den Hafen als Bildthema haben?
Ja.
Naja, würde mal sagen, bestimmt 20, 25.
Wow, das ist viel.
Ja.
Also so eine. Und es war ja auch so, dass deine Vorgänger zum Teil, verbessere mich da, auch richtig in Auftrag gegeben haben, bei Künstlern den Hafen zu malen.
Genau, das ist so. Aber es wurde natürlich auch die Stadt Hamburg. Wir haben unter anderem ein unaussprechliches Bild, in dem Kaiser Wilhelm II. In vollem Wix vor dem Panorama des Hafens steht. Dieses Bild ist gigantisch. Das haben wir natürlich nicht in Auftrag gegeben. Das hat die Stadt, glaube ich, in der Form von so Überkompensation in Auftrag gegeben. Es landete aber dann in der Kunsthalle, weil wo landet es dann sonst? Und ich schleiche immer um dieses Bild rum und denke, was kann man damit wohl anfangen?
Das liegt also, das wird nicht gezeigt, sondern ist im Depot?
Es macht keinen Sinn. Es ist okay gemalt, aber es ist vor allem ein Riesenstaatsporträt des militärisch bäumenden Kaisers. Das willst du, glaube ich, nicht wirklich sehen.
Okay, das willst du. Das will man nicht sehen. Der Hafen, das würde mich interessieren, als jemand, der wie du ja zugereist ist, darf man das sagen? Zugereist. Der Hafen, was spielt der für dich für eine Rolle? Also jenseits für Hamburg, also jenseits der Kunst, vielleicht aber auch mit der Kunst, was für eine Rolle spielt für dich der Hafen für diese Stadt?
Naja, ich radle jeden Tag an der Elbe entlang und natürlich fast die Hälfte ist davon Hafen. Also es sind 16 Kilometer und ich würde sagen, von den 16 Kilometern sind 7 oder 8. Also ich trete in den Hafen ja ein, quasi da an der Spitze, wo die Lotsen.
Also du kommst aus Blankenese, ne?
Aus Blankenese, genau. Und dann kommt Teufelsbrück, dann fährt man um die Ecke und dann hat man ja schon vor sich, der Hafen beginnt, glaube ich, schon tatsächlich da mit der Einfahrt hinüber nach Finkenwerder. Und dann fahre ich die ganze Zeit am Hafen lang bis Baumwoll, wo ich abbiege. Und ich sehe halt jeden Morgen und jeden Abend das Panorama in unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Morgens radle ich meistens gegen die Sonne, abends meistens auch. Und habe da schon im Nebel gesehen. Also der Hafen spielt eine große Rolle. Von unserem Wohnzimmerfenster aus kann man die vorbeifahrenden Schiffe auch sehen, was auch so eine Hamburger Eigenheit ist.
Stimmt.
Dass einfach mal so ein 300-Meter-Schiff mit 12 Stockwerken über Bord auch noch an uns vorbeifährt. Also die Kapitäne sind eindeutig über uns und wir wohnen so auf halber Höhe des Hangs. Also wir wohnen eigentlich schon weit oben, aber die fahren noch höher.
Und das zeigt sich ja übrigens, das finde ich interessant, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass die Bilder von Hafen immer das waren, was Hamburg geprägt hat. Wenn man jetzt das aktuelle Bild von Hamburg, was man im Kopf hat, weltweit, ist dieses Bild.
Mit den Kränen.
Ja, aber ist auch dieses Bild auf die Elbphilharmonie. Ja, weißt du, wo man sieht man vielleicht noch die Kap San Diego und die Rigmarigmas und dann sieht man die Elbphilharmonie, dann sieht man die Elbe so stromauf, stromabwärts, je nachdem, wenn man guckt. Und so war es. Und da hast du Bilder mitgebracht, über die wir sprechen. Wir fangen gleich mit einem Bild an. Und das finde ich auch interessant ist, dass der Hafen ja auch etwas ist, das sich über die Jahrhunderte gar nicht so stark geändert hat, weil der Verlauf der Elbe immer ungefähr derselbe ist. Der Verlauf der Elbe hat sozusagen das Layout des Hafens so ein bisschen vorgegeben. Und du hast ein Bild mitgebracht. Ich versuche das mal zu beschreiben. Ein Bild mitgebracht, wo ich jetzt denken würde auf den ersten Blick, das ist doch diese, es ist ja ein altes Bild und man sieht da sieht man sogar die U-Bahn, das ist diese
Hochbahn.
Die Hochbahn, das ist diese Strecke, die von den Landungsbrücken Richtung Baumwall geht. Und man erkennt, finde ich, sofort, dass es Hamburg ist, obwohl es natürlich ganz viele Dinge noch nicht gibt. Es gibt die Elbphilharmonie noch nicht, es gibt natürlich diese Industrie noch nicht. Es ist also ein aber man hat sofort durch diesen Verlauf der Hochbahn, hat man sofort den Eindruck, das ist diese Strecke Landungsbrücken Richtung Richtung Baumwall. Ich beschreibe dieses Bild mal, damit man sich vorstellen kann. Obwohl ja, also man stellte sich vor, man steht etwas erhöht vielleicht da, wo heute das Hotel Hafen Hamburg ist, und guckt auf die U-Bahn-Strecke runter. Das ist sozusagen der Blick. Das ganze Bild ist so ein bisschen quadratisch und dann sieht man rechts die Elbe in einem wunderbaren Blau, wie es sie, glaube ich, so lange nicht gegeben hat. Und dahinter thront auch ein Gebäude. Und dieses Gebäude, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Gebäude? Das ist gefühlt jetzt da, wo heute die Elbphilharmonie ist. Das
ist der sogenannte Kaiserspeicher.
Okay.
Jetzt bin ich nicht tief genug eingestiegen, um zu wissen, warum der so heißt. Das ist halt die Kehrwiederspitze im Endeffekt.
Okay, genau.
Oder rechts davon. Die Kehrwiederspitze ist, glaube ich, eine Spitze weiter, aber direkt daneben steht eben heute die Elbphilharmonie. Und ich habe mir das nur so gemerkt, aus dem Kaiserspeicher wurde irgendwann der Kai-Speicher und dann wurde die Elbphilharmonie draus.
Okay, das wusste ich nicht. Also, Kaiserspeicher, Kai-Speicher. Ich habe das irgendwo aufgeschmackt. Aber letztendlich ist das sozusagen das Bild, und du sagst gleich, von wem es ist, das Bild, was man heute mit der Elbphilharmonie als das ikonische Bild Hamburgs verbindet.
Und damals war eben auch ein ikonischer Turm da, der eben das alte Spitze abschloss. Also schon damals war dort ein markantes Gebäude.
Mhm. Wer hat das Bild gemalt und dieses aus welchem Bild Jahr ist es?
Stammt von Paul Kaiser mit AY.
Das ist lustig, Kaiser, der den Kaiserspeicher gemalt hat. Okay, ja. Genau.
Und es heißt Am Baumwall 1924.
Ah, okay.
Und es ist ein Schwesterbild zu einem früher entstandenen Bild von Albert Marquet. Die beiden haben da gemeinschaftlich gemalt. Ich hätte übrigens gesagt, er ist da auf diesem, also er ist ein bisschen vor dem Hotelhafen Hamburg, und zwar da ist doch dieser Hügel, wo der Weinberg oder was auch immer das ist.
Stimmt.
Da, wo die Jugendherberge ist. Und wenn man da links an das Geländer geht, steht man, glaube ich, ungefähr da und blickt eben, hat man rechts im Blick noch ein bisschen den Rest des Bahnsteigs von der Landungsbrückenstation. Und dann blickt man eben auf die Hochbahn, die sich da rumschlängelt. Und du hast recht, die Elbe ist unmöglich blau. Und ich glaube, der wollte so einen dunstigen Sommertag wiedergeben, hat aber das ganze Gemälde von Menschen entleert. Da ist nicht eine Person drauf. Es ist nur die Maschinerie die Hochbahn da. Es sind die Masten von, wir sind 1924 ja noch so im letzten Auslaufen von Segelschiffverkehr. Mhm. Das sind also sehr hohe Masten, wobei das natürlich.
Also hinten, Lind, das ist ja auch, das hat man ja sonst ja nur beim Hafengeburtstag. Hinten sind zwei Master, drei Master zu sehen. Also die sehen aus von vorne wie die Gorch Fock. Heute, ne?
Es können natürlich, wenn wir jetzt 1924, könnten wir natürlich auch dabei sein, die Schlachtschiffe des Ersten Weltkrieges hatten erstaunlich hohe Aufbauten, und weil das nur einzelne Masten sind, könnte es natürlich auch das sein. Also wir sehen nicht mehr rasend viele Masten, und das Schiff, das wir besser sehen können, ist eindeutig ein Motorschiff.
Das fährt so rechts. Wobei das Interessante ist ja, 1924, der Hafen ohne Menschen zu malen, ist eigentlich fast gar nicht möglich, weil 1924 sind viel, viel mehr Menschen im Hafen tätig gewesen als heute. Ne? Also heute ist der Hafen ja stark automatisiert. Da kannst du so gefühlt ein Containerschiff mit zwei Leuten mit Kränen ausladen. Damals war das alles Handarbeit. Also das heißt,
Es müsste wimmeln.
Es müsste wimmeln, oder?
Ja, ja. Und wir haben auch zum Beispiel da, wo jetzt heute diese Passage ist, an der sich Rigmarigmas und die Cap San Diego angetreut sind, da sind jetzt da noch Kräne und man sieht ein Lagerhaus. Das heißt, die Landungsbrücken, wenn ich mich richtig erinnere, das ist die Überseebrücke. Da waren eigentlich die großen Passagierschiffe, aber man sieht eben auch hier ein Lagerhaus und die zwei Kräne. Das heißt, das muss auch parallel am Ufer ganz normaler Frachtbetrieb gewesen sein.
Und das Interessante ist ja auch, wenn man sich den Hafen heute anguckt, ist das ja auch, wenn man im Hafen ist, ist es nicht mehr so, dass da die Luftverschmutzung wird schon eine andere sein als in anderen Teilen Hamburgs, aber es dampft nicht mehr überall. Also es hat ja eine Phase gegeben, wo dieser Hafen diesen blauen Himmel, wie er jetzt hier hat, gar nicht haben konnte, ja, weil praktisch diese ganzen Schiffe, das ist nach dieser Zeit passiert?
Also sag mal, ich würde sagen, das ist die Hochzeit des Rauchens und Dampfens, wird irgendwann angefangen haben in den 1880er Jahren. Wir haben ja schon gesprochen über Anders Zorns Bild aus dem Hafen. Da sieht man einen Menschen rudern hinaus und da sieht man lauter Segelschiffe, aber man sieht auch schon die ersten Dampfschiffe. Das heißt, ich würde sagen, versmoggt war der Hafen so, keine Ahnung, ja ab 1880, 90 irgendwo und dann in den 20er Jahren noch. Und das wird ja erst in den 50ern geendet haben.
Das heißt, dieses Bild ist eigentlich unrealistisch, ne?
Weil, so über blau,
den,
ja.
Weil über dem Hafen hing damals immer so eine ziemlich fette Dunstglocke, kann man das sagen?
Oder nach einem stürmischen Tag im Frühling ist das der erste vom Wind weggeblasene Sonntag vielleicht. Sonntags könnte es sein, dass vielleicht die Fabriken ruhten und der Dreck gerade mal nicht war. Aber es ist wahrscheinlich kein sehr realistisches Bild. Auch die einzige Rauchwolke, die man sieht, ist eine sehr pittoreske. Die schmiegt sich da über dieses eine Lagerhausdach hinüber und macht ja im Endeffekt, die ist so kompositorisch unter dem Turm des Kaiserspeichers angebracht, so dass man das Gefühl hat, hier irgendwie bäumt sich dann irgendetwas auf. Auch sehr schön, links sieht man ja die ganzen Privathäuser noch. Links wohnen Menschen. Da sind jetzt nicht Rechtsanwaltskanzleien wie heute und Gruner und Jahr, sondern da ist auch nicht mehr.
Aber das finde ich, was aber interessant ist, was ich vorhin gesagt habe, das kann man aus so einem alten Bild auch sehen. Der Hafen ist gut zu erkennen. Selbst dieser Verlauf dieser Hochbahnbrücke, ja, der ist exakt so. Das heißt, der Hafen gibt schon auch in gewisser Weise das Layout der Stadt vor. Neben der Hochbahnbrücke ist die Straße, sind Häuser. Und diese Häuser sind ja zum Teil sind ja auch alte Häuser links, die da noch stehen oder ja, so. Auf jeden Fall, das Prinzip ist da und das finde ich das Verrückte, dass man es erkennt. Und da wird einem auch nochmal klar, was für ein Privileg es eigentlich in Hamburg ist, dass es sozusagen auf Stelzen eine U-Bahn gibt, die sozusagen am Hafen entlang fährt. Ich meine, ich weiß nicht, ob du die Strecke schon mal gefahren bist. Ja, also natürlich.
Mehrfach. Als Tourist.
Wo man denkt, du kannst dich ja gar nicht satt sehen und kriegst sozusagen diesen Draufblick von oben auf den Hafen, auf die Landungsbrücken, jetzt auf die Elbphilharmonie. Also es ist ein fantastisches Bild, aber auch ein Bild, was abstrakt ist, weil es sozusagen die Lage schönt zu der Zeit.
Ja, und es ist insofern abstrakt, als es nicht das Spiel, was normalerweise gespielt wird, nämlich tatsächlich die Betriebsamkeit, die Aktivitäten im Hafen. Hier wird das wie so eine Landschaft. Es ist eigentlich eine Landschaftsmalerei hier und alle Bestandteile, auch die städtischen oder die industriellen, sind wie so ein, ja, wie kleine Baumgruppen sind diese beiden Kräne da angeordnet. Also das ist alles der Komposition untergeordnet und das Bild ist kein Propagandabild für den lebendigen Hafen, sondern es ist ein Bild über die Schönheit einer Stadt.
Okay. Geht's da immer darum, eigentlich, das ist ja, es gibt ja mehrere Bilder, es gibt dieses wunderbare Bild von Korinth, Lovis Korinth, Blick auf den Kölbrand. Auch das ist ein bisschen, sag mal, ein bisschen industrieller. Da sieht man also auch rauchende Schornsteine. Man sieht ganz viel Verkehr auf der Elbe. Aber es geht nie darum, sozusagen den Hafen als Industriestandort darzustellen in der Kunst, sondern im Wesentlichen, wobei wir sprechen noch über ein anderes Bild, wo es vielleicht ein bisschen anders ist, aber im Wesentlichen geht es darum, sozusagen die Schönheit der Stadt mittels des Hafens, mittels des Wassers zu transportieren.
Naja, das Thema der Stadt wurde erst ein Thema im 19. Jahrhundert. Und die Impressionisten, in deren Gefolge hier der Paul Kaiser steht und auch der Lovis Corinth von Kühlbrank, waren die ersten, die sich wirklich interessiert haben für die Stadt als Phänomen. Natürlich ist auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Stadt überhaupt, also die Großstadt als Phänomen aufgetaucht. Die Impressionisten malen Paris wie verrückt. Daraus entstand übrigens auch diese Geschichte, die du am Anfang angesprochen hast, dass Alfred Lichtwag lud Künstler bewusst nach Hamburg ein.
Alfred Lichtwag, muss man sagen, ist dein Vorgänger
oder genau. Sechs, je nachdem, ob man die Nazis mitzählt. Der hat ganz bewusst auch französische Maler eingeladen, hier, also Vuillard, Bonnard, Marquis waren dabei und eben auch der Paul Kaiser kam von hier, aber Lovis Corinth, Liebermann, die hat er alle eingeladen, um Hamburg zu malen, weil er wollte eben bewusst stimulieren, dass die Pharma Hamburgs, dass Hamburg als Stadtbild berühmt wird. Und er orientierte sich eben an diesen berühmten Bildern von Garcin, Lazare, von Monet und die Impressionisten. Pissarro hat immer die Boulevards von Paris gemalt, eben bei Tag, bei Nacht, bei Rauch, bei Regen, bei Sonnenschein. Und das fand Alfred Lichtwag großartig. Und da war natürlich der Hafen ein fantastisches Sujet. Das hat die alle gereizt. Und der Lovis Corinth, als er den Kölbrand malt, malt er zum einen Industrielandschaft, man sieht überall die rauchenden Schlote, aber die sind alle auch sehr pittoresk. das ist ja nicht gemalt als Signet der Umweltverschmutzung, sondern...
Nein, das ist wirklich auch, wenn man guckt, das ist ja auch also der Bild, der Blick vom Kölbrand ist ein, und dann sieht man auf diesem Bild unendlich viele Schiffe, die reinkommen, alle übrigens dampfen, man sieht auch rauchende Industrieschlote, also da sieht man schon, da tut sich was, aber trotzdem ist das Bild natürlich total pittoresk, wenn man denkt, boah, am Wasser, und das macht Hamburg anscheinend ja auch für die Künstler aus. Also wenn du einen Künstler heute beauftragst, mach ein Bild von Hamburg. Ob du es nun malen sollst oder ob du ein Video machen sollst oder ob du ein Foto machen sollst. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein Wasser drauf ist? Ich würde sagen 1% oder gering.
Schau dir Filme an. Also das Äquivalent von Alfred Lichtwarts Tätigkeit ist ja die Filmförderung Hamburg. Ja. Die immer gerne hat, dass natürlich ein Film, der in Hamburg spielt, das Bild von Hamburg weiterträgt. Und sorry, das Stereotyp der Kräne, des Hafens, der Schiffe, des Tutens, ist halt, das hilft halt schnell zu identifizieren, dass man in Hamburg ist.
Genau. Das geht bis hin zu den, habe ich jetzt genannt, bis zu den Krimis. Was sind die erfolgreichsten Hamburg-Krimis? Die dem Hafen spielen. Also weil das auch irgendwie, wahrscheinlich, weil das so ein Moment ist, sozusagen, weil dieser Moment, dass dieser Hafen mitten in der Stadt ist.
Ja.
Das muss einem immer wieder bewusst werden, wie prägend das eigentlich ist.
Das ist ja auch unglaublich besonders. Ich meine, Rotterdam mag zwar einen Hafen haben, aber als Hafenstadt tritt die Stadt nicht auf. Also das der innerstädtische Bereich. Also dass tatsächlich man nach drüben guckt und man sieht noch Blohm und Voss Werkstätten oder die deren Industrie, dass man überhaupt, dass der gesamte Süden Hamburgs, also ich radle ja ganz gern durch den Hafen, weil ich diese Industriewüste gerne mag. Das ist ja ein Riesenstück von Hamburg. Mhm. Das ist ein Drittel, ich weiß es nicht. Also es ist sehr groß.
Es gibt ja immer diesen schönen Satz, dass der Hafen Hamburgs alleine so groß ist wie Köln.
Das
hilft uns in der Fußball-Bundesliga nicht. Aber okay, wir kommen noch mal zu dem Bild an sich, weil es natürlich, finde ich, fantastisch gemalt ist. Ja. Aber es ist fantastisch, also unabhängig davon, dass keine Menschen drauf sind, was ich ja von dir gelernt habe, dass Menschen ja eigentlich immer wichtig sind für so ein Bild, weil sie so Größenvorstellungen vorgeben. Wobei du hier nicht brauchst, die Größenvorstellung kriegst du durch die Schiffe, durch die Häuser. Warum sind, um das Bild nicht zu stören? Also, ich finde jetzt, wenn da jetzt Menschen drauf wären, würden das Bild stören. Das ist, ich erinnere mich, bei dem Korinth ist es ja auch so, da sind auch keine Menschen zu sehen. Da geht es um die Schiffe, um das Wasser.
Also,
es eigentlich Landschaftsaufnahmen sind, oder was, Landschaftsbilder sind, oder was, erzähl.
Ich versuche mich mal reinzudenken, was macht ein Maler, der läuft, der spaziert dann am Hafen entlang und fragt sich, was ist das Motiv, was mich packt, und dann sind sie halt eben am Hafen lang gelaufen, also Marquis und Kaiser sind da zusammen, der Franzose und der Deutsche, und sind dann wahrscheinlich bei der Landungsbrücke mal hinauf auf den Berg. Mhm. Wie heißt der? Stintfang, ne? Da oben. Mhm. Und so, da sind die rauf und stellen fest, das ist ein fantastischer Blick. Und den einen faszinierte, glaube ich, also ihn faszinierte ganz offensichtlich das Panorama der Architektur. Links die Häuser in der Mitte, dieser Kaiserspeicher, und dann rechts, man sieht gar nicht so genau, was das rechts ist, aber da scheint auch eine Bebauung gewesen zu sein. Das ist heute deutlich schütterer. Da sind ja rechts, im Endeffekt kämen die Musical-Bauten, die sind knapp nicht mehr drauf. Und dahinter weiß ich gar nicht, was ist. Das geht hin Richtung...
Na, da wird es ja sehr industriell, muss man sagen. Hinter die Musical-Bauten, also die würde man von da aus nicht sehen, aber die Musical-Bauten ist ja interessant, schirmen ja so ein bisschen dieses... jetzt nicht so besonders schöne industrielle Gebiet ab. Also wenn man, ich weiß nicht, ob du da mal, ich bin da auch mal tief reingefahren, da versteht man immer erst, warum Hamburg die größte Industriestadt Deutschlands ist. Das hat ja nichts irgendwie mit, keine Ahnung, Arubis allein zu tun, so dem Kupferhütte, sondern es hat halt damit ganz zu tun, dass im Hafen, das ist ein gigantisches Industriegebiet.
Ja, also das, und da sehe ich halt wahrscheinlich die Vorläufer dieses Industriegebietes, und ich vermute mal, die Umrisse der Kaianlage haben sich seit 1924 eher abgenommen, oder? Mhm. Also die Flete wurden ja zugeschüttet nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir sehen wahrscheinlich gerade jetzt den Hafen in seiner größten künstlichen Ausdehnung. Der Großcontainer-Kai.
Aber trotzdem ist das Lustige, man sieht den Hafen und 100 Jahre später, mehr als 100 Jahre später, ist dieses, wenn man dieses Bild jetzt nochmal malen würde. Ja, es würde statt des Kai-Speichers, würde die Elbphilharmonie stehen. Aber sonst wäre es gar nicht so anders.
Ja, ich frage mich gerade, ob das jetzt künstlerische Freiheit war. Ich nehme an, dass hier direkt rechts der Hochbahn, kann das sein, dass da ein bisschen Gelände gewonnen wurde, dass die heutige Promenade da, diese von Zaha Hadid gebaute, wo man oben langläuft, kann das sein, dass sich ein bisschen weiter reingeschoben hat, dass damals der Fluss eigentlich breiter war? Ich weiß es. Also, oder es ist natürlich künstlerische Freiheit.
Genau, oder es ist die. Übrigens, künstlerische Freiheit, das ist interessant. Das wollte ich fragen. Bei solchen Bildern, wenn man also eine Stadt versucht zu porträtieren oder einen Hafen zu porträtieren, Wie groß ist da eigentlich die künstlerische Freiheit?
Naja, allein schon der Auswahl des Sujets. Der Bonnard zum Beispiel hat sich weniger für den Hafen interessiert als für die Binnenalster. Der hat Binnen- und Außenalster. Liebermann hat den Lampion-Corso auf der Außenalster gemalt. Also allein schon die Wahl, ob man jetzt ein Alster oder ein Elb-Fanatiker ist, ist ja...
Aber dann ist ja die Frage, ich habe es immer bei den Romanen, die ich geschrieben habe, mir überlegt, wie nah muss ich jetzt eigentlich... Ich habe jetzt ja einen Roman geschrieben über die Schlei. So. Ja. Und da musst du natürlich die Orte ungefähr, die Entfernung mussten stimmen. Aber wie weit muss man da ganz genau die Häuser beschreiben, so wie sie sind, die Felder so wie sie sind? Oder kann man, wie das auch auf diesem Bild ist, auch ein bisschen übertreiben?
Ich glaube, als Künstler hast du die absolute Freiheit. Und es könnte passieren, dass wenn die Macht deiner Worte und deiner Fantasie groß genug ist, du möglicherweise noch ein bisschen was an dem Bild prägst und es veränderst. Also klar, Hamburg, Hafenstadt, es hat bei mir ewig gebraucht, bis ich verstanden habe, Hamburg liegt gar nicht am Meer. Also ich musste quasi nach Hamburg ziehen, um festzustellen, das Meer ist noch 100 Kilometer weg. Das war mir vorher natürlich, wenn man auf den Atlas guckt, weiß man das. Aber trotzdem, die erste Assoziation war Hafen und Meer. So, und jetzt stellt man fest, Hamburg ist ganz was anderes. Hamburg ist eine ziemlich Binnenlandstadt mit einem Hafen und dann ist das schon wieder was anderes. Oder der Stereotyp der kühlen Hamburger. Ich habe sehr wenig kühle Hamburger getroffen. Wer kultiviert das? Ja, ich kenne in der Mehrheit eigentlich, also als ich hierher kam, wurde ich warmherzig aufgenommen von vielen Leuten. Mir wurden auch meine Eigenheiten nicht grob angerechnet, sondern hier wird man, das ist eine sehr tolerante Stadt. So, jetzt präge ich hier schon das Bild. Also mein Erlebnis von Hamburg ist eine Stadt mit einer toleranten Bevölkerung, die viel durchgehen lässt, die sich für viel interessiert, die sehr offen ist. So, und das kannst du jetzt natürlich als Schriftsteller, könntest du das jetzt noch ein bisschen kultivieren, indem du eine Figur erfindest, die genau das verkörpert, der Hanseat. Und dann musst du dich entscheiden, ist dein Hanseat ein zweireihiger Goldknopfträger oder ist es ein Punk aus der Hafenstraße? Und schon prägst du natürlich das Bild von Hamburg. Hamburg kann ja beides, das stelle ich auch immer wieder fest. In Hamburg koexistiert Hafenstraße und der, sag mal, Alster-Charme. Hier ist eine SPD, die woanders als was ganz anderes durchgehen würde, staatstragend unterwegs. Also auch die Grünen sind hier ganz anders als im Rest der Republik. Also Hamburg ist tatsächlich anders. Und wenn man dann anfängt zu sezieren, stellt man fest, ja, von Hamburg ist es schwer, ein Bild zu gewinnen. Auch die Geschichte mit der schönsten Stadt der Welt, das ist nicht Understatement. Und also wie geht das durch, dass die Hanseaten als Understatement-Liebhaber gehen und gleichzeitig in erfrischender Freude von der schönsten Stadt der Welt schwadronieren?
Genau, das ist ja mein größtes Phänomen, dass tatsächlich man so stolz ist auf dieses Understatement und sagt, wir leben zwar in der schönsten Stadt der Welt, aber wir sind da ganz bescheiden. Und auch die Elbphilharmonie, auch der Elbtower ist jetzt kein Ausdruck von Understatement. Aber vielleicht hat es dieses Understatement auch immer nur in der Wahrnehmung der Hamburger gegeben.
Naja, aber Selbstbild ist ja wichtig, um ein Bild zu prägen. Also die Kölner arbeiten ja sehr an ihrem Bild. Köln ist ein in Köln-Liebe badendes Gemeinwesen, was ja auch schön ist.
Ja, schön.
Also die Kölner offen, leutselig, herzlich und in Köln verliebt. Jetzt würde ich sagen, jeder Mensch, der von irgendwo kommt, ist in seinen Ort verliebt, wenn er denn da geboren und da aufgewachsen ist. Also insofern ist Hamburg da gar nicht anders. Dann kommen wir wieder zurück
zum Hafen. Aber Hamburg ist halt besonders schön. Dann kommen wir zurück zum Hafen, ja.
Und dann ist der Hafen vielleicht tatsächlich, also was fällt dir bei Hamburg ein? Viel Wasser, Hafen. Dann kommst du schon Industrie da zum Beispiel nicht, obwohl das, wenn du jetzt sagst, das hätte ich gar nicht gewusst, ist die größte deutsche Industriestadt ist. Ja. Bei uns kommt immer Kaufmann. Ja, wie viele Kaufleute gibt es denn hier überhaupt noch? So viele werden es nicht mehr sein. Und trotzdem, jeder, der vaguely in diese Richtung von Ökonomie geht, sagt, er ist Kaufmann. Also man ist in Hamburg sehr gerne Kaufmann. Das zum Beispiel.
Die Räder sind in ihrer Wahrnehmung. Ich glaube, darum geht es ja.
Kaufleute.
Die sind Kaufleute. Und ich glaube, daher kommt auch dieses, mit Handschlag. Das ist ja, ich weiß nicht, ob es im Hafen heute immer noch so ist. Wahrscheinlich nicht. Aber früher war das wahrscheinlich so, dass man auf Handschlag, man kannte sich und so. Und sozusagen die Legende der Hamburger Kaufleute ist natürlich die Legende der Hamburger Räder. Und die Räder sind ja auch genau so, wie du sie es beschrieben hast. Also, oder waren so, Das ist noch die immer traditionsreich, traditionell gekleidet. Da findet es auch nochmal Goldknöpfe und Zweireiher und so. Ich glaube, das ist sozusagen, da beginnt die Geschichte der Hamburger Kaufleute mit den Rädern.
Und eben in dem Selbstbild. Das,
genau.
Kein Münchner würde von sich stolz sagen, er sei Kaufmann. Kein Berliner, kein Kölner. Das sind die Hamburger. Also wenn du fragst, Großstadt, Kaufmann, zack.
Es gibt hier auch diesen Begriff des ehrlichen Kaufmanns. Ja. Sozusagen, dass man sagt, okay, du kannst dem Hamburger, der ehrbare Kaufmann, da gibt es sogar einen eigenen Verein zu.
Ja.
Und all sowas geht es. Aber all sowas ist, glaube ich, geprägt durch diese Zeit im Hafen. Und wenn man sich dann mit den Menschen unterhält, die im Hafen sind, dann lebt das, glaube ich, fort. Also da gilt das Wort noch was, wenn man sich auch wieder trifft, weil man ehrlich zueinander ist. Lieber Alexander, das war es für diese Woche. Nächste Woche machen wir nochmal Hafen.
Ja, da würde ich sagen, dann nehmen wir den vorhin schon erwähnten Albert Marquis, der ungefähr dieselbe Stelle gemacht hat, und machen mal einen Bildvergleich.
Machen einen Bildvergleich wie der Hafen. Es ist auch das aus demselben Zeitraum oder später?
Bisschen früher, wobei die beiden zusammen unterwegs waren und das heute gesehene Bild später entstanden ist. Aber das lag vielleicht auch eine ganze Weile lang ungemalt im Atelier rum. Und der Geist ist aber derselbe.
Wunderbar. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.